Heute haben wir Eda Öztürk zu Gast. Eda erzählt uns ein bisschen mehr über ihr neues Netzwerk Nikras. Ich bin sehr gespannt. Eda, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, voll gerne. Hi, mein Name ist Eda. Ich bin Journalistin und eigentlich mit jedem Medienwasser gewaschen, was man sich so vorstellen kann, von ORF als Host und Reporterin, also angefangen als Kabelträgerin oder Moderationskartenkleberin, ich weiß, offiziell gibt es den Begriff nicht, bis dann über ORF, Zeit Online, Funk. Am Ende habe ich dann für die ARD-Mediathek eine Talkshow mitkonzipiert, formatiert und als Redakteurin dann auch inhaltlich die Debattenkultur versucht, ein wenig zu ändern.
Und was hat dich motiviert, Nikras zu gründen?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Um ehrlich zu sein, um direkt mal ein bisschen schwerer ins Thema zu gehen, die Erfahrung von, hey, Diversität ist immer noch ein Problem, obwohl wir da schon seit über 16 Jahren, vor allem die Neuen Deutschen MedienmacherInnen, die ganze Zeit sagen. Und es ist eigentlich so ein Gefühl von Ungerechtigkeit und Wut. Und ich finde, weibliche Wut vor allem macht ja auch Revolutionen aus. Und für mich ist Nikras etwas, was es noch nicht gibt. Ich glaube, in Berlin gibt es gar keine einzige BIPOC-Produktionsfirma und oder Kollektiv, soweit ich mich erinnere. Es gibt einzelne Magazine wie das Cohero-Magazin, aber so viele gibt es von uns nicht. Und das hat strukturelle Gründe. Und diese Wut, vor allem auch als Aufsteigerin, Bildungsaufsteigerin, ist dann nochmal eine ganz andere Dimension und ich bin bereit, Dimensionen aufzubrechen und das tun wir. Und unser Kickoff war auch auf der Republika dieses Jahr. Das beweist, dass wir schon gehört werden wollen und dass wir da sind und dass es eine Berechtigung hat.
Ich finde es wahnsinnig wichtig, das Thema Diversität in den Medien immer wieder aufzugreifen. Wir versuchen ja auch bei deinen Korrespondentinnen, Frauen mit unterschiedlichen Hintergründen zu zeigen, mit Behinderungen, aber eben auch MigrantInnen oder LGBTQ, weil es ja so viele Dimensionen von Diversität gibt und wir alle wissen, dass noch viel zu wenig Menschen zum Beispiel mit Migrationshintergrund in den Medien arbeiten, weil eben die strukturellen Hürden so hoch sind, wie du sie gerade beschrieben hast. Sag mir noch mal ein bisschen mehr über Nikras. Was genau seid ihr? Wie viele seid ihr? Was macht ihr? Wie kann ich mir das konkret vorstellen?
Ja, das kannst du dir so vorstellen. Also zur Diversität nochmal mit Zahlen gesprochen. 5% der JournalistInnen in Deutschland haben eine Migrationsgeschichte. Die Zahl ist relativ alt. Es gibt offiziell keine Erhebung dazu. Und 6% der ChefredakteurInnen haben Migrationsgeschichte. Davon repräsentiert also keine schwarz oder aus muslimischem Background. Das sind erstmal so Zahlen, die das, was du sagst, natürlich untermalen. Nikras, wir sind gerade zu zweit, meine Schwester und ich. Sarah haben Nikras gegründet aus einem Bedarf heraus. Aber wie du schon richtig angekündigt hast und uns richtig angeleitet hast, wir sind auch ein Netzwerk. Wir haben aus meiner Wut und Frust habe ich in der U7 in Berlin mal in der U-Bahn random eine WhatsApp-Gruppe erstellt und habe gesagt, Leute, ich bin wütend, ich komme nicht klar, ich brauche Vitamin D, ich brauche Netzwerk. Ich komme alleine als Migra in so einer großen weiß dominierten Medienlandschaft, ich fühle mich alleine. Liegt das Problem an mir? Das weiß ich, dass es nicht so ist. Und dann ist ein bisschen eskaliert, die Gruppe. Wir sind jetzt eine bundesweite WhatsApp-Gruppe von über 133 ausschließlich Migra-JournalistInnen. Und das zeigt mir natürlich auch so, wir sind immer so EinzelkämpferInnen im System und versuchen dann immer, unsere Perspektiven durchzuboxen. Und jetzt sagen wir als Migras, ey, wir haben genug Türen in Redaktionen eingetreten, unsere Realitäten versucht zu erklären, Perspektiven mit Fakten und Zahlen versucht, die es ja mittlerweile neuerdings immer mehr gibt, untermauern. Aber ich glaube, Nikras gibt es auch, weil es braucht Räume außerhalb weißer Dominanzstrukturen zum Heilen. Viele Nikras, also die ganz kurz und zu dem Netzwerk, da geht es um Vitamin B, da werden Jobs angeboten, da gibt es eine Rant-Gruppe, wo Wut auch Platz hat, wo die man halt in Redaktionsstrukturen nicht so rauslassen kann, vor allem auch, es gibt viele Allies dazu gesagt. Ne? Ich meine, 95% haben keine Migrationsgeschichte, aber in meiner Laufbahn habe ich sehr viele weiße Menschen, also weiße Journalisten getroffen, die Allies waren, die Gate-Opener waren. Ich habe vielen den Weg zu verdanken, wo ich jetzt bin. Also das ist eine strukturelle Kritik hier, nicht auf weiß und divers und Migrationsgeschichte. Das sind alles Differenzmerkmale, die uns entweder auseinanderdriften oder zusammenführen. Genau, aus dieser Wut und aus diesem Bedarf, und der Bedarf wird ja auch gedeckt durch die Erfahrungen und Gefühle so vieler anderen Leuten, ist Nikras entstanden. Und wir sind der Meinung, es braucht einen Ort zum Heilen, aber auch zum Halai-Tanzen. Das ist dann immer so ein Tanz, wo wir mit kleinen Fingern aneinander, das ist ein traditioneller Tanz, der es in verschiedenen Kulturen gibt. Genau, und aus dem Bedarf ist es entstanden und das hat, ist ein Selbstläufer geworden. Also es nimmt gerade Strukturen an, wo ich selber ein bisschen auch schauen muss, war cool. Genau, ich glaube, der Bedarf ist da. Wir haben eigentlich aus einem Bedarf ein Angebot gemacht und das, da sind wir gerade dabei, das Angebot auszuformulieren.
Und das heißt, ihr werdet es auch formalisieren, also auch einen Verein gründen oder eine UG oder dem Ganzen quasi eine Körperschaft geben?
Also Vereine sind mittlerweile auch im Anbetracht der politischen Situation, die sich für mehr Vielfalt einsetzen, gerade nicht so gewinnbringend, würde ich sagen. Man merkt das auch in der Kulturlandschaft, dass die Vereine, die Diversität fördern, sei es queere Identitäten oder auch muslimische Identitäten, die ersten sind, die eigentlich auch finanziell gecuttet werden. Ich hätte, also ein Verein, das klingt total cool und super, aber ich glaube, die Bedingungen sind, werden immer schwerer, so politisch, diplomatisch versucht auszudrücken. Genau, wir sind gerade an verschiedenen Förderungen dran. Wir wollen ein Medien-Startup gründen und das ist dann unser Ziel, dass wir halt auch endlich mal Geld machen für Thema. Also das Geld war immer so hinterrangig, aber jetzt bin ich der Meinung, dass wir auch bereit sind, um ein Startup zu gründen und ein bisschen wirtschaftlicher zu denken. Wir machen also, ich habe ja schon vorher ein Kollektiv gemacht und alles ehrenamtlich gemacht, dass ich von 0 auf 100 zusammen mit 8 verschiedenen Frauen in Wien damals hochgejazzt habe. Wir haben daran nichts verdient und ich finde so ab 30 und meinem neuen Kollektiv jetzt möchte ich das auch mitdenken. Aber du weißt vielleicht nicht, Pauline, aber ich komme aus einer Hartz-IV-Familie. Geld habe ich noch nie so richtig gelernt, wie man damit umgeht. Ich hatte halt keins. Das sind für mich nochmal viele, viele Barrieren, die ich durchbrechen muss. Aber ich bin bereit dafür und habe eine starke Community im Rücken. Und da bin ich zuversichtlich. Aber es ist wieder ein Kampf, sich da einzudenken in dieses ganze wirtschaftliche System.
Du bezeichnest dich ja selber als Journalistin mit Street Credibility. Was bedeutet das denn konkret in deiner Arbeit?
Ich habe es ein bisschen angeteasert. So salopp gesagt, ich komme von der Straße. Ich hatte immer verschiedene Freundeskreise. Das klingt immer so ein bisschen ghetto, aber es ist gar nicht so böse gemeint. Street Credibility heißt Lebensnähe. Ich bin nah an Communities, an verschiedene Communities. Ich selber hatte noch nie eine. Meine Eltern sind in Serbien geboren, in der Türkei aufgewachsen, haben mich in Deutschland, in Dortmund bekommen, im Ruhrpott. Also ich habe nicht so eine Community. Ich bin immer überall irgendwie so Social Butterfly-mäßig unterwegs und das fühlt sich auch total gut an. Street Credibility im Journalismus heißt das, was ihr auch so ein bisschen macht mit die Korrespondentin, eine community-basierte Arbeit von Journalismus, dass man Themen vielleicht neu denken muss, dass man Perspektiven neu denken muss, dass man Storytelling-Techniken neu denken muss. Street Credibility meine ich auch, wenn man sich die Plattform TikTok anguckt, da sind vor allem Migras da, die eh schon ihre Geschichten erzählen, die über Rassismus erzählen, die Empowerment-Geschichten erzählen. Die werden aber nicht von den großen Medien aufgegriffen, weil sie ihre Sprache nicht kennen, ihre Lebensrealität nicht kennen. Und weißt du, Pauline, jetzt auf einer tieferen Ebene gedacht, ist Street Credibility das Gefühl, dass du dich insgeheim, auch wenn du bei Zeit Online arbeitest oder bei Großen, immer so mit der Putzkraft irgendwie näher fühlst, weil es mit dem Türsteher, mit der Rezeptionistin, du redest die ganze Zeit mit den Menschen, du bist unter Menschen, du kennst die Struggles. Und das ist für mich Street Credibility, das, was in den großen Medien fehlt und was sie immer noch nicht schaffen, zu finden, Diversität ins Haus zu bringen, dass selbst ArbeiterInnen, Kinder, sind es Migras, queere Menschen. Und das fehlt nachweislich und immer noch. Und ich check's halt nicht. Sie investieren 100 Millionen, 1000 Euro in neue Formate, anstatt einfach mal zur Bäckerin zu gehen und zu sagen so, ey, was interessiert dich gerade oder was sind gerade deine Sorgen? Und ich check halt nicht, wie man das nicht checken kann. Und genau, Street Credibility ist für mich eine Haltung, ist für mich ein Vibe, ist für mich die Art, wie ich spreche, wie wir zueinander sind und ist ein Gefühl von ich bin hier zu Hause und Medien waren nie dafür gemacht, dass wir uns zu Hause fühlen oder für uns gemacht. Das ist mir immer wieder das ins Bewusstsein gerückt. Diese Strukturen sind nicht für uns gemacht, dass wir da arbeiten, deswegen braucht es neue Strukturen und ähnlich wie auch andere Migra-Journalistinnen, da kann ich nur Esra Kadakaya oder Nalan Sipa nennen, die sind auch Aussteigerinnen eigentlich, also die sind auch nicht mit in klassischen traditionellen Medien, fühlen sich auch nicht so zu Hause und machen ihr eigenes Ding, das heißt aber nicht, dass sie außerhalb des Systems sind, sondern wir alle sind ja Teil des Großen und Migras reiht sich, glaube ich, da ein bisschen an.
Wie hat dich denn dein Aufwachsen als Arbeiterinnenkind im Ruhrgebiet geprägt? Was würdest du sagen? So hast du bestimmte Schwerpunkte, auf die du setzt, auch in deiner journalistischen Arbeit?
Danke für diese schöne Frage. Das wird immer so wenig thematisiert in den Medien, vor allem auch mit Migra und Arbeiterkind, also sind ja auch schon mehrfach Diskriminierungen. Aber es wird kein Pharma-Porn, das sage ich von vornherein. Ich habe keinen Bock mehr auf diese, ja, wir sind so betroffen oder das ist ja so traurig. Armut ist scheiße, das ist so, da kann man nichts machen. Wie mich das journalistisch geprägt hat, naja, wie gesagt, ich habe ein Kollektiv gegründet, ich war die beste Ressourcenmanagerin, ich hatte die krasseste Empathie, ich hatte die besten Skills und Gefühl, wie man Netzwerke schafft. Also das sind ja Sachen, die lernst du. So, gib mir 5 € und ich mache dir eine Straßentalkshow. Die erste in Österreich hatten wir damals produziert, weil wir so innovativ und neu waren und gedacht haben, uns gehört die Welt. Genau, also meine soziale Herkunft mit wenig Geld und als Migra hat mich so geprägt in den Medien, dass ich innovativ bin, dass wir Sachen gedroppt haben, die undenkbar waren, dass wir am Ende sogar eine Kooperation mit dem ORF hatten und dass diese Perspektiven nicht gesehen worden sind. Wenn du mich jetzt von der anderen Ebene fragst, so wie hat dich das geprägt im Journalismus, das ist für mich schon, die Frage an sich ist für mich total elitär, also nicht elitär, aber die Frage an sich ist für mich so weit weg. Ich habe Journalismus nicht als Begriff, als Beruf ausgesucht. Ich hieß arbeiten, Hände schmutzig machen. Ne? Mein Vater ist auf Baustelle, meine Mutter hat 3 Kinder, kann kein Deutsch, versucht uns irgendwie großzuziehen und Türen einzureißen, hat sie auch gemacht. Dadurch bin ich, also dadurch habe ich das Gefühl, ich könnte das auch. Also, dass man Kaffee nimmt und dann einfach einen Laptop aufmacht und so cozy Interviews wie jetzt führt, das fühlt sich für mich immer noch so an, so, ich muss noch mehr geben, es kann doch nicht sein, ich muss jetzt noch was machen. Dass das Arbeit ist für mich, daran müsste ich mich erstmal gewöhnen. Das ist für mich ganz, ganz, also innerlich waren das ganz, ganz viele Prozesse, die ich da durchlebt habe und teilweise auch mit Verlusterfahrung, ne? Je höher man kommt, ich mag den Begriff von Aufstieg und Aufstieg nicht oder oben und oben, unten, aber ich sage das jetzt mal so plakativ, desto einsamer wirst du. Und das, jetzt will ich nochmal zurückkommen auf deine Frage als Arbeiterinnenkind. Ich habe mich so hochgearbeitet, so richtig mit blutigen Nägeln und Knien, die wehgetan haben, so richtig hochgerangelt, alles gemacht. Ich habe gebettelt am Impuls-4-Tischen, dass ich überhaupt einen Job bekomme. Ich wusste gar nicht, was das ist. Universität sowieso nicht. Ich habe ja auch noch studiert. Also ich habe wirklich alles so ein bisschen selbst erkundschaftet und am Ende stehst du da ganz oben, versuchst die Debattenkultur in ARD zu verändern, aber bist alleine. Ich fühle mich alleine. Ich möchte back to the roots. Ich möchte die Leute, die ich auf dem Weg nach oben verloren habe, mitnehmen. Und das ist so ein bisschen die Vision von Mikras. So kein Aufstieg ohne Community. Lass uns die Leute mitnehmen, die wir unterwegs verloren haben, weil sie gerade in verschiedenen Kämpfen waren. Mein Credo ist immer so von Überlebenskampf in Unzerstörbarkeit. Und jetzt bin ich mit allen Wassern gewaschen und egal was jetzt passiert, so ich bin total entspannt und resilient as fuck und bin happy, es war ein harter Kampf so nach oben, aber ich glaube, solange ich meine Erfahrung teilen kann und auch Leute mitnehmen und Ressourcen teilen kann, dann ist mein Wunsch schon erfüllt.
Was hätte dir denn geholfen? Also hätten dir quasi Vorbilder geholfen? Man sagt ja immer, ja, aber es gibt doch JournalistInnen in den Medien, die auch andere Hintergründe haben, wie Dunja Hayali, die wird dann immer genannt, oder andere, die so im Fernsehen präsentiert werden, auch als NachrichtensprecherInnen. Und trotzdem, glaube ich, ist es wichtig zu verstehen, dass, wie du beschrieben hast, man ja dann oft allein ist auf weiter Flur und dass es so ein wahnsinniger Kampf ist gegen die Strukturen, weil sie nicht für dich gemacht sind. Was hätte denn dir, vielleicht hast du so ein, zwei Punkte, wo du sagen würdest, das hätte mir echt geholfen, dann wäre das nicht so ein Kampf gewesen, wo ich so viel Federn hab lassen müssen.
Ja, also es gibt ja mittlerweile so Ausschreibungen von Medienhäusern, die sich explizit an ArbeiterInnen-Kinder richten. Und das gab es ja vor 10 Jahren, ich bin 32, damals noch nicht. Es hätte mir geholfen, wenn ich das Gefühl hätte, dass diese Räume auch für mich gemacht sind, dass ich auch da einen Platz habe, dass ich nicht dumm bin. Also es ist ja, mir hätte einfach geholfen, wenn also ich hatte immer diese einzelnen Menschen, so die Gate-Opener, die mir Türen eröffnet haben und die gesagt haben, so, Alter, ich mach mal die Tür kurz auf, geh schnell rein. Die große Stalltür klappt sonst wieder hinter dir zu. Die hatte ich und da bin ich super happy mit. Aber das sind Zufälle. Das ist nichts, was ich mir erarbeitet habe oder was irgendwie mein Verschulden war. Ich hatte zufällig Glück, an den richtigen Leuten an entscheidenden Stellen getroffen zu haben. und alles andere, mir hätte alles geholfen. Vielleicht einfach mal kurz die Anerkennung, dass meine Perspektiven relevant sind, dass meine Lebensrealität hier gezählt wird. Alles, also da war wirklich nichts. Und das erleben immer noch Menschen. Ja, Dünya Hayali und so einzelne Leute haben es geschafft. Das ist auch ganz hoch anzurechnen. Und trotzdem sind die Strukturen dahinter sehr heterogen und weiß. Und je höher man kommt, desto krasser ist es. Und die Leute, die bestimmen, welche Themen gesetzt werden, welche Leute eingestellt werden, die sind immer noch nicht divers. Und das merkt man. Und genau, die Zahlen ändern sich leider nicht. Es gibt Fortschritte, kleine Entwicklungen, die sind auch gut so, aber es ist zu langsam. Wenn du dir die demografische, also wenn du dir Deutschland anguckst, es wird ja immer diverser. Und das ist zunehmend ein Clinch zwischen Gesellschaft, die ja 30% Migrationsgeschichte hat, und Medien, die immer noch so mega undivers sind. Ist auf Einzelne. Da haben wir auch das Phänomen mit Tokenism. Ich war ja auch selbst Token. Dann wirst du halt genommen. So, aber kannst deine Themen und deine Perspektiven trotzdem nicht stoppen. Aber du hast ein schönes Gesicht, das Diversität ausstrahlt. Also da gibt es ja verschiedene Phänomene. Mir ist einfach alles geholfen. Alles, was nicht da war.
Warum tun sich denn Medien so schwer mit diversen Perspektiven? Was würdest du sagen?
Kurzer Einschub, es sind nicht alle Medien, ne? Man kann nicht immer so pauschal so einigen, aber es sind trotzdem viele. Warum tun sie sich so schwer? I don't know, es ist doch so einfach. Ich meine, sobald sie den Redaktionsraum verlassen, sehen sie ja schon Diversität auf der Straße, begegnen sie ja Leute, also die verschiedene Hintergründe haben. Ich glaube wirklich, das ist so über Jahre gewachsen, dieses System, und das ist so schwer unveränderlich. Es braucht einen Kulturwandel. Ich weiß nicht, ob du in verschiedenen Redaktionen mal warst oder ob du direkt, also da würde ich mich auch mal nochmal einlesen, da kann ich nochmal reden, aber in der Redaktion herrscht immer so eine Kultur der Angst. Man weiß, also das ist so meine Erfahrung, niemand darf so richtig was sagen oder traut sich nicht zu sagen, weil diese Hierarchien so stark sind und so starr sind. Ich glaube, dass viele in der Belegschaft vor allem, so Community Manager, Social Media ManagerInnen, also die Leute, die jetzt nicht in der Chefetage sind, Bock haben auf Diversität. Das sind queere Leute, das sind Menschen, die diverser sind, also Diversitätsmerkmale haben. Aber es scheitert dann oft an dem da oben. Und das ist der Grund, warum es nicht diverser wird. Aber der Druck wird halt immer größer. Und man sieht das zum Beispiel an dem sinkenden Vertrauen oder an weniger Auflagenzahlen oder dass sie TikTok überhaupt nicht checken, obwohl sie es versuchen. Also man merkt halt, dass da eine Kluft ist. Und ich glaube, es liegt an da oben und nicht an der Belegschaft.
Und mit Mikras, wie soll ich mir das jetzt konkret vorstellen? Also publiziert ihr Videos auf TikTok und versucht dadurch diversere Perspektiven sichtbar zu machen? Oder was genau ist euer Approach?
Das ist eine gute Frage. Wir haben verschiedene Approaches. Das hängt immer ein bisschen von der Förderung ab. Noch haben wir ja kein Geld. Gerade geben wir erstmal nur Workshops, die wir selber konzipiert haben, zu KI, zu TikTok-Storytelling. Wir sind aber selber nicht ins Produzieren gekommen, weil ich arbeite 4 Tage die Woche und habe dann noch so andere Struggles. Solange wir keine Förderung kriegen, können wir das halt nicht machen, dieses aktive Produzieren. Das habe ich früher bei Fallout gemacht, bei meinem alten Kollektiv. Mittlerweile habe ich dazu nicht mal die Kapazitäten und möchte das auch nicht. Ich möchte schon Geld haben dafür, dass ich Sachen produziere. Das habe ich mir einmal schon bewiesen, dass es geht, auch ohne Geld alles zu machen. Das muss ich jetzt nicht nochmal machen. Wir geben Workshops. Wir werden auch viel gebucht. Wir sind auf Panels. Es werden interviewt. Also wir versuchen gerade so ein bisschen die Vision zu spreaden. Und danach kommen wir ins Machen. Und da, genau, und so, da kommt ganz viel auf uns zu. Da sind Geschichten, die noch nie erzählt worden sind. Narrative, die erstmal neu gebaut werden müssen in einer postmigrantischen Gesellschaft, die es aber gibt, aber von denen niemand erzählt. Du erinnerst dich, TikTok, die Geschichten sind da, niemand erzählt sie. Und das wird dann unser nächster Step sein. Und darauf freue ich mich total, endlich eigenen Content zu produzieren. Auch vielleicht mit Öffentlich-Rechtlichen, vielleicht auch mit Menschen, die mehr Ressourcen haben. Das schließe ich auf gar keinen Fall aus. Hab jetzt nicht so eine Wut gegenüber diesen Medien, sondern gegenüber die Strukturen. Das ist dann was anderes. Und die haben viele.
Ja. Und welche Plattformen sind dann für euch die zentralsten? Also ist es TikTok, ist es Instagram, ist es YouTube? Was ist so das, worauf ihr euch fokussieren werdet?
Es ist auf jeden Fall Instagram als Base, also als Ankündigung, also als Ankündigung und als Wohnzimmer. Aber wir werden den Fokus auf TikTok legen, weil TikTok ist ein Game Changer und Berichte mit allen Storytelling-Regeln, und da sind die Menschen, die wir brauchen und die da sind und die selbstbestimmt ihre Geschichten eh schon erzählen, aber niemand hört zu und wir wollen zuhören.
Da kommt ja direkt dieser Punkt, über TikTok kann man sich Reichweite erarbeiten, aber die Monetarisierung ist schwierig. Das heißt, wie stellt ihr euch das denn vor, euer Startup zu finanzieren?
Also primär nicht über Plattform, das habe ich gar nicht so gedacht, sondern eher durch eine Förderung, also durch projektbasiertes Arbeiten. Wikipedia hat da ja auch das Reshape-Programm, das zum Beispiel so kleinere Projekte fördert, die marginalisiertes Wissen institutionalisieren möchten. Also ich hatte jetzt nie den Gedanken, dass wir über die Plattform Geld verdienen, weil die Plattform an sich sind ja auch mega problematisch. Ne? TikTok, cool, vor allem aus Migra-Perspektive ist das Newsfeed und Empowerment-Raum, nicht nur Unterhaltung, wobei Tanzen auch politisch ist, wenn man sich die Situation für Frauen in Afghanistan zum Beispiel anguckt. Das ist dann immer so, Boomer, TikTok ist eine Unterhaltungsplattform, nein, schon lange nicht mehr. Die Finanzierung, wie du gesagt, das ist noch ein bisschen bei mir ein Paypoint. Da bin ich auch angewiesen auf Leute, die das schon vielleicht vor mir gemacht haben, um für den Austausch. Deswegen haben wir ein Netzwerk und ich bin froh, dass ich dich jetzt auch kenne und euer Crowdfunding ist ja total cool. Vielleicht können wir uns da austauschen, aber da brauche ich Hilfe, das sage ich ganz offen.
Und wie geht ihr denn, also wahrscheinlich, du hast jetzt schon einige Jahre Erfahrung auch in den Medien. Es ist ja nachgewiesen, dass zum Beispiel Frauen mit Migrationshintergrund stärker in den sozialen Medien angegriffen werden, ne? Opfer von Trollen werden oder von Shitstorms. Wie gehst du da mit um? Hast du da Mechanismen, Maßnahmen ergriffen, die dir helfen, da gut durchzukommen? Wenn du quasi so nach vorne gehst, das machen ja gar nicht so viele Frauen auch und auch nicht so viele Frauen mit Migrationshintergrund, weil sie ja sofort Zielscheibe werden von verbalen, aber eben auch von physischen Angriffen gegebenenfalls und setzen sich dem gar nicht so gerne aus. Wie gehst du damit um?
Ja, danke für die Sichtbarkeit wieder dieses Themas. Du hast absolut recht. Menschen mit sichtbarer Migrationsgeschichte werden häufiger angefeindet, aber auch grundsätzlich das Klima, Hass im Netz ist gerade extrem toxisch, also auf einem hohen Niveau. Also grundsätzlich werden viele Menschen immer mehr angefeindet. Wie gehe ich damit um? Naja, ich hatte schon mal auf TikTok eine Serie, die rechte Gewalt thematisiert hat, vom Mauerfall bis Hanau. Und da war ich auch mit Gesicht als Hostin auf TikTok. Wir haben auch einen Preis gewonnen von der Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist super eingeschlagen und die Community war hinter mir. Und ich glaube, Pauline, das Geheimnis, also erstmal ist es wichtig, sich präventiv einen Plan zu machen. Wie gehe ich damit um? Ab welcher Toxizitätsgraden leite ich welche Maßnahmen ein? Dass man psychologisch, also in Redaktion würde ich sagen, man braucht psychologische Betreuung, man braucht bei der Polizei Kontakte, man braucht einen Ablaufplan. Ne? Und wie gehe ich damit um? Ich bin ja auch, ich bin nie alleine aufgetreten. Ich war immer im Rahmen von einem Kollektiv oder meiner journalistischen Arbeit. Da haben wir uns einfach selber einen Docs gemacht, wie wir damit umgehen, dass wir uns nicht alleine fühlen. Wir haben Notfallnummern, wir haben verschiedene Gegenredestrategien für uns entwickelt. Wir haben da wirklich einen Plan ausgearbeitet. Und man merkt aber auch in den Kommentaren, dass der Hass sich verändert und da ist Rassismus zum Beispiel gar nicht so offensiv ist, sondern eher so versteckt in Codierungen, in Codes, vor allem auf TikTok, in Emojis. Und vielleicht, wenn wir mal Geld haben, mache ich auch ein Newsletter, wo ich regelmäßig update, welche Hassformen sich wie verändert haben, vor allem als Migra-Person. Das lernen wir dazu. Die HaterInnen lernen, aber das Bewusstsein, die HaterInnen sind eigentlich in der Minderheit. Die sind gar nicht so viele, aber laut hat mir mal geholfen, so ein bisschen dadurch zu navigieren. Und wenn man community-basiert arbeitet, du kennst das wahrscheinlich, reguliert sich die Community am besten selber. Das heißt, in den Kommentarspalten war ich gar nicht alleine, weil viele gesagt haben, lass sie in Ruhe oder lösch dich. Also auch gegen diese HaterInnen mich verteidigt haben. Und das ist natürlich das, was wir bei großen Medienhäusern gar nicht sehen, dass sie in den Kommentaren da sind, ihre ProtagonistInnen schützen, ihre RedakteurInnen schützen. Das haben wir als kleines Kollektiv schon damals, als ich diese Serie gemacht hat zu rechter Gewalt, ganz gut ausdifferenziert und ausgearbeitet und damit arbeiten wir bei Migras weiter. Und da gilt es wirklich, Konditionen zu stellen, so was kann ich von mir aus leisten, wann, also auch das Posten an sich, wann poste ich das gegen am Freitag, wo dann das Wochenende zum Entspannen da ist oder poste ich ein Video am Montag, wo ich eigentlich noch Zeit habe, darüber zu gehen. Also all diese Prozesse müssen neu gedacht werden. Ich habe das Gefühl, außer die Netiquette haben die großen Medien gar nicht so einen Ablaufplan erstellt. Deswegen haben wir es einfach selber gemacht und man ist natürlich besonders eingegriffen, da stimme ich dir zu, noch mal härter und anders.
Ja, ich habe gerade drüber nachgedacht, vielleicht kannst du auch noch mal sagen, aus deiner Erfahrung heraus, gab es irgendwie so eine Recherche oder eine Geschichte, die besonders viel Aufsehen erregt hat und wo du dann auch sehr viel Hass abbekommen hast, weil das kann man sich, finde ich, als weiße Person gar nicht vorstellen. Es gab mal dieses wunderbare Format Hate Slam, glaube ich, hieß es. Hate Poetry Slam, ich weiß es gar nicht mehr. Auch von JournalistInnen mit Migrationshintergrund, unter anderem Özlem Geser zum Beispiel vom Spiegel war da dabei oder eben auch Yasin Mushabarash von der Zeit. Und da haben sie interessanterweise, ich weiß nicht, ob du das Format kennst, sie führen es auch nicht mehr auf, wo sie Zusendungen und Briefe vorgelesen haben gegenüber dem Publikum, die sie bekommen haben als Menschen mit Migrationshintergrund. Und das sind ja so unfassbare Dinge, die da dabei sind, dass man da erstmal gemerkt hat, krass, was auf diese Menschen einprasselt, ne, und die, was denen entgegenschlägt. Und für die war das so, wenn ich das richtig verstanden habe, sowas wie eine Katharsis, ne, dass sie diesen ganzen Hass abbekommen haben und dadurch, dass sie das vorgelesen haben, wieder raus in den Orbit schicken konnten und sich so ein bisschen dessen entledigen konnten, was ja irgendwie eine total schöne Vorgehensweise ist. Ich fand das irgendwie sehr anrührend, als ich das erlebt habe, ein, zweimal bei Veranstaltungen. Wie ist es bei dir? Also gab es vielleicht irgendwie was, wo du sagst, irgendwie, das fand ich schon ganz schön krass, so, und ich bin so und so damit umgegangen?
Ich bin noch nicht so groß, dass ich so krasse Morddrohungen oder so bekommen habe. Ich habe auf TikTok ein Reel gemacht über Walter Lübcke und dann auch über Hanau, über den rassistischen Anschlag von Hanau. Das waren die zwei Videos, wo ich selber auch persönlich angefeindet worden bin. Teilweise musste ich dann auch das Handy an meine Schwester übergeben, dass sie das für mich kommentiert. Ich habe gar nicht alles selber gelesen. Genau das, wir haben das so ein bisschen auch arrangiert, dass sie mir die Positiven auch mal manchmal vorliest und die Schlechten gar nicht. Und ich habe das Handy auch mal weggelegt. Zu dem Fall mit den Hass nochmal zurückspielen oder ich bin kein großer Fan, Hass zu reproduzieren. Also ich werde jetzt nicht, und ich bin auch bei Workshops immer ganz vorsichtig, diese Sachen vorzulesen aktiv. Lass Leute dann lesen, dass dieser Hass nicht raus kann aus diesen, also in diesen Kammern, in diesen Gehirn und Köpfen. Ich finde, wir sollten andere Strategien dazu entwerfen. Wir sollten viel mehr den Fokus auf Gegenrede legen. Ich wünsche mir, dass wir darüber reden, welche Gegenrede funktioniert, welche nicht. Wie können wir denn auch vielleicht Gegenrede honorieren, vielleicht auch Teil unseres Crowdfunding. Je mehr Gegenrede, also je öfter du mit Gegenrede auf unserem Kanal sichtbar bist, desto eher kriegst du ein Abo oder keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, man muss Leute immer so einen positiven Reiz setzen, um Gegenrede zu machen. Und darüber zu reden ist für mich effektiver. Und Hass kommt eh. Und Hass sind nicht die Haterinnen sind nicht so viele. Lass dir nicht so viel Raum geben. Also das können wir das Handy auch mal abgeben oder Rotationsprinzip machen, dass alle mal Community in der Community sind. Genau, aber es ist tatsächlich ein Riesenproblem und es wird nicht besser und ganz im Gegenteil, es wird immer schlimmer und wir sind auf die Stimmen der stillen Mitlesenden eigentlich auch angewiesen gerade.
Warum der Name Migras?
Pauline, weißt du, was Migras sind oder was es bedeutet, wenn ich Migras sage?
Also Migras würde ich jetzt sagen, also dass Menschen sind mit Migrationshintergrund.
Genau, richtig. Das wissen viele nicht. Du bist natürlich Ally und wahrscheinlich in einem feministischen Netzwerk und auch in den thematischen Inhalten der Ausrichtung total aware auf diese Themen. Migras ist eine Wortkombination tatsächlich aus Migras. Das ist eine positive Selbstbezeichnung von vielen Menschen mit Migrationsgeschichte, vor allem auch auf TikTok. Und krass ist ein Ausdruck von Empowerment. Also das ist so ein bisschen konträr zu Imposter. Viele Migra-Journalistinnen haben ja auch Imposter, trauen sich das nicht zu, weil die Systeme dich die ganze Zeit runterdrücken. Und das zu sagen, so, ey, wir sind auch krass, wir feiern das. Und das ist auch Ausdruck unserer Identität, die Sprache. So wie ich jetzt rede, es ist wahrscheinlich nicht elitär, nicht wissenschaftlich und auch keine Genre, bla bla, sondern so reden wir. Wir wollen leben, wie wir arbeiten, wir reden, wie wir lieben. Und das ist so ein bisschen auch so ein bisschen so der klassistische, also dieser Klassenhintergrund, ne? Ich komme nicht von da. Ich habe keinen Bock, diese Sprache zu adaptieren. Ich könnte es. Ich habe einen Masterabschluss. Es ist ein politischer Widerstand, die Sprache von da oben sich nicht anzueignen. Und darauf bestehe ich. Und überall, wo ich bin, habe ich das Gefühl, gerade auch in Ebenen, wo die Sprache sehr elitär ist, kommt das eigentlich gut an. Und die Leute haben auch keinen Bock auf diese ganzen Worte, die sie selbst nicht verstehen. Ich habe das Gefühl, viele regulieren sich selber, um einfach so diese Anerkennung, die Sprache bringt ja auch Macht mit sich, dafür zu bekommen. Und ich finde, das ist einfach Bullshit. Und wir kommen so halt viel weiter und schneller ans Ziel, wenn wir direkt und ehrlich sind. Und die Sprache, mit der wir leben und arbeiten, ist natürlich, fühlt sich an wie zu Hause, was der Journalismus für mich sich nie so angefühlt hat.
Ein großer Erfolg jetzt auch direkt zu Beginn war natürlich dieses Panel bei der Republika, ne, die größte Digitalkonferenz Europas. Von Sensation zur Sensibilität, 30 Jahre Berichterstattung über Rassismus. Was sind eure drei konkreten Leitlinien, wo ihr sagen würdet, das können Redaktionen eigentlich direkt morgen umsetzen?
Oh, krasse Frage. Wir haben Journalismus und Wissenschaft verbunden und auch die betroffene Perspektive, sind sehr viele Ebenen dort angesprochen worden. Das erste ist erstmal das Verständnis, dass der Begriff, das hat Cihan Sinanoğlu, der Leiter von Nadira, dem Nationalen Rassismusmonitor, der hat eine wissenschaftliche Studie gemacht und er hat analysiert, dass da ein Begriffswandel ist. Das heißt, also erstes Learning und Takeaway für Redaktion, benennt Rassismus. Rassismus verdrängt über 30 Jahre gesehen in der Medienanalyse Begriffe wie Fremdenfeindlichkeit oder Ausländerfeindlichkeit, die ja den Täterfokus haben und die an sich per se rassistisch ist, weil viele, die als Ausländer markiert werden, sind gar keine Ausländer, sondern Deutsche. Das ist ein Learning, benennt Rassismus viel öfter und klarer. Und jetzt rede ich so ein bisschen aus seinem Learnings raus, das, was ich mitgenommen habe. Und auch strukturell. Rassismus ist immer ereignisgetrieben. Das sagt auch Cihan Sinanoğlu, also direktes Zitat von ihm. Rassismus wird aber nicht in den Strukturen erfasst. Ganz oft wird, da ist ein Anschlag passiert, da geht es um Rassismus, da ist Polizeigewalt mittlerweile auch immer mehr Thema und aber auch trotzdem wie viel zu wenig. Genau, berichtet über Rassismus, benennt Rassismus, berichtet über Rassismus nicht ereignisgetrieben, sondern strukturell und konsequent und konsistent. Das zweite wäre, geht auf TikTok. TikTok ist so eine gute Rechercheplattform. Ich bin ja total in der Bubble. Weißt du, für Migras ist TikTok nicht einfach nur so Gehirn aus und weiter geht, sondern es ist wirklich, da sind Themen, die sind aus unserer Perspektive erzählt. Selbst POV, Point of View. So, ich habe das erlebt. Es fängt mit ich an und ihr habt das ja auch bei Korrespondenten. Wir reden nicht über sie, sondern mit ihnen. Am besten lassen wir sie selber reden und die reden ja selber. Die Leute, die da sind und ihre Erfahrungen teilen. Geht auf TikTok und das hat so viel Potenzial, aber es ist auch verständlich, dass viele Migras halt vielen Medien auch, also ne, mit Vertrauen und so, da muss halt was aufgebaut werden, so ein Vertrauen muss aufgebaut werden und wir als Migras sehen uns ein bisschen an der Schnittstelle, wir wissen, wie es da ist und wir wissen, wie es hier ist und wir versuchen so beide irgendwie miteinander zu verbinden. Genau. Benennt Rassismus, nicht ereignisgetrieben, geht auf TikTok, da sind die Leute und das waren schon drei, ne?
Ich werde sie auch verlinken, auf jeden Fall im Interview. Dann kann man sie sich auch nochmal in voller Länge anschauen. Sie wurde ja auch aufgezeichnet, zumindest als Audio. Das habe ich gesehen, das habe ich mir auch runtergeladen. Vielleicht nochmal konkret. Wie siehst du Migras in 3 Jahren? Ist so die Vision? Was ist so die Idee für die Zukunft?
Weißt du, wenn man immer so machen ist, kommt man gar nicht so hin, so nachzudenken, wo Migras ist. Das ist Future. Also Migras in 3 Jahren ist immer noch Future-Journalismus. Wir machen immer noch Journalismus. Also ich bin sehr nüchtern. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass in 3 Jahren sich die Strukturen verändern werden. Die tun es ja seit 16 Jahren nicht. Also Migras in 3 Jahren ist eine Redaktion, die eigene Themen macht, die zusammen mit Öffentlich-Rechtlichen arbeitet, die zusammen mit anderen arbeiten, die institutionalisieren das, was wir gerade beredet haben, wo wir gesagt haben, ey, wir sind krasser von Hass im Netz betroffen. Das sind unsere Bedingungen, unter die wir arbeiten. Also ich finde, dass Migras in 3 Jahren ein Medienhaus geworden ist mit einer Redaktion, die migrantisch ist, die vielleicht neue Narrative in die Welt setzt. Das ist so ein bisschen das Ziel, neue Narrative. Du kennst ja die Narrative, die gerade existieren, ne? Wenn man sich die Zahlen anguckt. Da hatte ich mir eine Zahl rausgesucht, zum Beispiel über die Islamberichterstattung. Die sind durchweg negativ. 98% der ARD-Berichterstattung über Islam ist gekoppelt mit Krieg und Terror. Also dieses negative Framing. Ich bin mir sicher und ich habe die Vision, dass Migras neue Narrative in die Welt setzt, die es eh schon gibt. Zum Beispiel mit Hanau, die haben ja Journalismus verändert, die Perspektive verändert. Wir brauchen diese neuen, starken Migrant-Narrative, die es so nicht gibt, weil die Leute, die über uns reden, schlecht über uns reden. Und das ist eine große Mission, ich weiß, aber genau, im Rücken mit der demografischen Wandel und ganz vielen Migras und Allies und auch mit dem Rechtsruck ist es, glaube ich, wichtiger denn je, diese neuen medialen Narrative zu bauen, zusammen mit Communities, mit WissenschaftlerInnen, Leuten, die das geben können. Das ist ein bisschen utopisch vielleicht, ein bisschen groß gedacht, aber warum nicht?
Ja. Wir sind immer große Fans von Think Big, deswegen sich nicht kleiner machen, als man ist. Und wenn du nur eine Sache am deutschen Mediensystem ändern könntest, sofort, was wäre das?
Das deutsche Mediensystem, ganz einfach. Es
Weil
muss.
du ja gesagt hast, es sind nicht alle Medien. Ne? Wenn man jetzt die Deutsche Welle nimmt zum Beispiel, da gibt es ja sehr viele Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen. Ne? Das ist aber halt so eine Insel der Glückseligen, sage ich mal. Das geht jetzt nicht für andere ARD-Anstalten.
Cosmo, auch total guter Radiosender mit Diversität, das auch kurzzeitig kurz vorm Ende stand und dann wieder reingeholt wird.
Eine Sache, die du verändern würdest?
Ja, wie gesagt, ich finde, Journalismus muss von Grund auf neu gedacht werden. Die Kultur, also die Redaktionskultur, was ist das Selbstverständnis von JournalistInnen? Warum machen wir das, was wir machen? Gerade auch mit Entwicklung mit KI driften viele JournalistInnen immer in so die technische Ebene, obwohl diese menschliche, demokratische Ebene noch gar nicht vollständig ist. Also ich finde, es braucht ganz radikal einen Kulturwandel im Journalismus. Was ist die Selbstbezeichnung von Journalismus? Wie wollen wir arbeiten? Welche Themen nehmen wir woraus? Ich finde, Journalismus muss neu gedacht werden. Vor allem auch die technische Seite, also mit Storytelling-Techniken, TikTok. Also Migras und die Realität bringen den Wandel, ob Medien wollen oder nicht. Es braucht grundsätzlich, alles muss sich ändern und von Grund auf neu gedacht werden. Und das sprengt natürlich alles, was du jetzt in diesem Rahmen, in dieser Antwort, was ich dir jetzt konkretisieren kann. Aber ich hoffe, das wird jetzt ein bisschen deutlich, so ein bisschen meine Gedanken.
Ich finde manchmal auch, wenn man so ins, also ich bin ein großer Fan von konkreten Herangehensweisen. Und ich finde zum Beispiel ein total gutes Beispiel ist die BBC, die so dieses 50-50 Equality Project hatte, wo sie erstmal ein paar Jahre quasi dafür gesorgt haben, dass 50% über Männer und über Frauen berichtet wird, was ja immer noch nicht der Fall ist, weshalb wir ja auch vor 10 Jahren angetreten sind mit deiner Korrespondentin. Und im zweiten Schritt wirklich auch sich weitere Quoten aufzuerlegen, nämlich 20% Menschen mit Migrationshintergrund als ProtagonistInnen zu finden und als ExpertInnen und eben auch 10% mit Behinderung und 10% LGBTQ. Ich finde, das sind so ganz konkrete Maßnahmen, die man eigentlich relativ einfach in Anführungszeichen umsetzen könnte, aber die natürlich auch immer noch nicht gemacht werden, wenn man so ein bisschen runterbricht und nicht the big picture sofort sich ins Visier nimmt. Ja, ich bin damit weitgehend durch mit meinen Fragen. Gibt es noch irgendwas, was dir besonders wichtig ist, zum Schluss zu sagen?
Danke für das Interview. Es war total angenehm und voll schön. Ich habe mich voll wohl gefühlt. Das ist nicht so oft immer selbstverständlich. Also vielen Dank auf die Anfrage und wir sind auch fürs Vertrauen. Wir sind ja ganz neu. Ich hätte irgendwas sagen können. Also vielen Dank für das Vertrauen. Und das ist auch ein bisschen mein Schlussplädoyer. Ich habe das Gefühl, Medien stecken in einer Visionskrise, weil sie halt immer noch so heterogen sind und die neuen Formate überhaupt gar nicht, also weil sie neue Plattformen gar nicht verstehen und auch gar nicht für eine junge migrantische Zielgruppe verstehen. Genau, ich finde, man kann die Visionskrise mit Vertrauen, also ich glaube, vertraut den Leuten mehr. Also auch das, was sie den Medien geben. Uns Migras wird nie vertraut, egal ob wir bei der Polizei Aussagen machen, ob wir beim Gesundheitsamt angeben, welche Erkrankungen wir haben. Es wird immer runtergespielt, uns wird nicht vertraut. Ich weiß das, ich komme halt von außerhalb der Arzt. Wir Familie haben einen Masterabschluss, bin die Erste, die in Therapie geht, die Erste, die sich so viele Sachen erkämpft hat. Uns wird nicht vertraut, vertraut uns. Auch wenn wir es selber nicht tun, das ganz oft vertrauen wir uns selber, also Migras vertrauen sich selber nicht, da ist Imposter-Syndrom, vor allem bei schwarzen JournalistInnen kickt das nochmal anders. Vertraut uns und auch an die BIPOC-JournalistInnen, vertraut euch selber, ihr seid krass und ihr seid nicht alleine und dafür gibt's uns und lasst uns das einfach komplett neu denken mit einem Chai, mit einer Willkommenskultur, die wir pflegen, mit dem Anspruch, wir sind nur die, die wir haben nur die Menschen, die wir haben und wir wollen zusammenleben, das tun wir schon. Warum wird das nicht abgebildet? Und das ist so ein bisschen die Mission, Vertrauen sichern und nochmal ganz viel Liebe reingeben und Leidenschaft. Ja, also das muss komplett neu denken und die Welt zerstören und alles wieder neu aufbauen.
Edda Öztürk, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, liebe Pauline.